Hallo, liebes Publikum, da sind wir wieder mit dem Cybertango, dem echten Trust-Podcast. Und wir sind heute mal wieder nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und zwar mit einem Gast, dem
Marco Budde. Hi zusammen, grüßt euch, schön hier zu sein.
Hi Marco. Und wie immer auch mit dem Axel Amelung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Marco. Und dem
Stefan Müller.
Hallo. Ja, was haben wir heute wohl für ein Thema, wenn der Marco da ist? Der eine oder andere kennt ihn vielleicht sogar. Es geht heute um das Thema Security Operations Center, die Sinnhaftigkeit dessen, die Mehrwerte, worauf man vielleicht achten sollte. Und da ist der Marco durchaus Spezialist, aber ich werfe jetzt einfach mal den Ball zum Marco, damit er sich selber und auch das CSOC kurz vorstellen kann.
Marco, gerne, genau. Ja, du hast es schon gesagt, das CSOC. Ich bin vom CSOC. Das ist die Abkürzung für Certified Security Operations Center GmbH. Und es ist auch gut, dass wir die Abkürzung gefunden haben, denn das sprechen wir jetzt auch nicht nochmal aus. Also das CSOC aus Bornheim. Ja, und wir sind tatsächlich das, was in unserer Firma auch in unserer Firmierung drinsteckt, nämlich ein Security Operations Center. Also wir haben bei uns eine IT- und OT-Sicherheitsleitstelle, wo wir eben Cyberangriffe, die auf Unternehmen, auf unsere Kunden eingehen, überwachen und diese detektieren. Das ist so im Grunde genommen das, was unsere Hauptdienstleistung ist bei uns, ja.
Okay. Hier, schön, hört sich spannend an. Ich glaube, bevor wir tiefer eingehen, aber vielleicht gerade noch ein, zwei Worte zu dir. Ja. Wer bist du eigentlich und wie bist du zum CSOC gekommen?
Ja, auf jeden Fall, das war spannend, genau. Ja, ich bin jetzt seit rund 10 Jahren in der Cybersecurity unterwegs, komme selber aus Dortmund und bin jetzt, glaube ich, seit rund fast anderthalb Jahren, fast 2 Jahren jetzt in der TÜV Austria-Gruppe beschäftigt und wir kennen uns ja auch schon gut, war vorher auch in der TÜV Trust selbst angestellt und beschäftigt. Und ja, da hat sich dann einfach so ein Schwerpunkt entwickelt, dass ja, mich einmal selbst das Thema sehr interessiert aus meiner Vergangenheit, aber eben auch ja, das CSOC selbst mit all seinen Herausforderungen, die es ja eben durch die Angriffe gibt, die so auf dem Markt in der ganzen Cybersecurity existieren. Da hat sich einfach ergeben, dass ich das schwerpunktmäßig mache. Und dann bin ich auch formell dann zum CSOC gewechselt Anfang des Jahres. Ja, und genau, und seitdem bin ich dort in der Service-Architektur, nennen wir das, also die Schnittstelle zwischen Unternehmen, unserem Team, unseren Spezialisten und versuche da eben immer den Überblick zu behalten über ja, alles, was gerade passiert, alles, was auch gerade zu meistern ist, denn wir wissen ja alle, Cybersecurity ist sehr schnelllebig, das liegt eben an der Kreativität der Angreifer, die es dort draußen gibt in der digitalen Welt. Aber das macht es eben auch so spannend. Das muss man dann leider in Anführungsstrichen sogar auch sagen. Ja.
Wie würdet ihr denn dann vorgehen? Was wäre denn dann so der Schritt, den man...
Ein System zur Angriffserkennung hat vielleicht der ein oder andere auch gerade im NIS2-Umfeld. Habt ihr auch schon in anderen Folgen, in mehreren anderen Folgen darüber gesprochen, wie ich gehört habe, schon mal was davon gehört. Und es geht eben genau darum, ein System zur Angriffserkennung macht eben das, dass das Thema Angriffe, Cyberangriffe, vor dem ich mich als Unternehmen schützen möchte. Also ich habe eine Firewall, ja, und dann jetzt seit vielen Jahren Next Generation Firewall, ich habe Mail Security, ich habe eben alles, was viel Geld kostet, muss man so sagen, und mich irgendwie schützen soll, also die Seite Protection. Aber wir haben ja mittlerweile gelernt, nach den 2000er Jahren, wir können uns nicht abschotten. Es kommt immer irgendwie rein. Die Frage ist nur, wann. Das ist zwar immer so ein Horrorszenario, ja, wo man so denkt, ja, was wollt ihr mir denn jetzt hier sagen? Ja, da passiert schon nichts. Aber da versucht man ja, Vergangenheitswerte zu benutzen, um die Zukunft vorherzusagen. Und das funktioniert ja schon mal meistens gar nicht so gut. Und was ich damit sagen will, ist, man muss schnell detektieren, wenn es dann zu diesem Angriff gekommen ist. Und deswegen heißt es ja auch System zur Angriffserkennung. Wir sorgen dafür, dass ein Angriff, der auch im Stillen schlummert, also wo jemand durch Lateral Movement sich im Unternehmen bewegt, guckt, wo sind denn meine Assets, die viel wert sind, die ich jetzt hier gerade so vor mir habe, dass man den da schon entdeckt, den Angreifer, und ihn sofort rauswirft und sofort Alarm schlägt. Also das ist genau das, womit wir uns täglich beschäftigen.
Und um dahin zu kommen, ich sag mal so, das geht ja nicht so einfach, dass Axel sich meldet und vielleicht eine Liste von IT-Systemen rüberschiebt und ihr direkt im Leitstand überwachen könnt. Da ist wahrscheinlich ein bisschen was zu tun, ne, wie das soweit läuft.
Ganz genau. Also wir können so im Großen sagen, es dauert so 3 bis 5 Monate ab Beauftragung so eines Systems zur Angriffserkennung, bis ich in der Live-Überwachung bin. Das hat einfach den Grund, dass diese Vorgespräche, die du jetzt ansprichst, die dauern natürlich erstmal an, da evaluiert man, da schaut man, okay, wie sieht denn die Infrastruktur aus? Also klassische IT-Infrastruktur sieht so aus, ich habe einen DMZ, da packe ich dann letztlich auch, und das brauchen wir eben, den SIEM-Kollektor hin, wir nennen das bei uns CSOC-Sensor, also ein Gerät, was alle Logdateien von Geräten empfängt und so eben dafür sorgt, dass alles das, was irgendwo gemacht wird, dann automatisch analysiert wird und das, was auffällig ist, wird dann bei uns in der Leitstelle von unseren Kollegen weiter analysiert. Und das ist aber meistens nicht einfach nur das, was ich jetzt beschrieben habe, sondern wenn es verschiedene Subnetze gibt in der IT, wenn es verschiedene Standorte gibt, dann muss man das alles natürlich planen, denn es darf keine blinden Flecken geben. Ne? Es darf nicht sein, dass ich 3 von 5 Standorten geschützt habe, weil dann passiert es halt bei den anderen beiden Standorten. Und das kriegt da so ein Angreifer eben mit. Der sieht ganz schnell, hey, da läuft das und das, da gibt es die und die Sachen. Und dann gucke ich mal lieber woanders, wo irgendwo ich nicht so schnell detektiert werden kann. Und das kostet eben am Anfang diese Zeit, die man investieren muss, damit man da diese blinden Flecken eben nicht hat.
Und da müsste der Axel auch ein bisschen intensiver mitarbeiten, denke ich mal.
Auch das noch.
Ja, ja, wir kriegen eigentlich vor allem da mit, wo es eine ganz normale interne IT gibt, dass das recht gut funktioniert. Und das liegt einfach daran, man kennt ja seine Firma. Ne? Mhm. Egal, ob das gut strukturiert, dokumentiert ist, man kennt aber seine Firma. Ein bisschen herausfordernder wird es, und das liegt einfach daran, dass das andere Gesellschaften sind, wenn man seine IT ausgelagert hat. Da muss man dann natürlich dann nochmal eine neue Runde drehen und dann werden nochmal neue Anforderungen nötig sein, die dann von diesem IT-Dienstleister gefordert werden, als Beispiel. Also gar nicht wertend, aber das sorgt dann einfach nochmal dafür, dass es länger dauern kann.
Aber wenn ich meine IT jetzt auslagere oder ausgelagert habe, brauche ich dann so einen SOC überhaupt
noch? Macht das nicht mein Dienstleister oder kann ich das
von dem
verlangen?
Ja, da gibt es leider genügend Beispiele, dass das, und damit will ich die Dienstleister überhaupt nicht schlecht reden jetzt. Ne? Wir können uns alle in ein Boot setzen, aber ich meine damit, es wird da ein Problem, wo ich als zum Beispiel Unternehmer eine Dienstleistung auslagere und einfach davon ausgehe, dass damit das Risiko bei jemand anderem liegt. Am Ende liegt das Risiko immer bei mir als Unternehmer, auch wenn vielleicht aus irgendwelchen Gründen immer irgendjemand anders haftbar gemacht werden kann. Das bringt mir am Ende aber nichts. Wenn ich verschlüsselt bin, dann nützt mir das nichts. Mein Betrieb steht still, ich habe eine schlechte Reputation, Lieferanten wollen vielleicht nicht mehr mit mir zusammenarbeiten und. Und daher ist es natürlich sinnvoll, irgendwo Dienste auszulagern, wie auch so ein SOC. Wir sind ja letztlich auch eine Art externer Dienstleister. Aber es darf eben nicht so kommen, dass ich den einfach machen lasse und gar nicht weiß, was der überhaupt macht. Also da sollte man sich wirklich gut beraten lassen, beziehungsweise ein gutes Auge drauf haben, dass ein externer Dienstleister nicht einfach irgendwie läuft und ja, den bezahle ich und ja, meine Systeme funktionieren ja, sondern ich musste da in Revision gehen. Wenn ich etwas nach außen verlagere, dann muss ich da vielleicht sogar noch mehr ein Auge drauf haben, als wenn ich es bei mir im Haus habe.
Was natürlich nicht so ganz einfach ist, glaube ich, weil ich wahrscheinlich mit der Verlagerung auch ein Stück Know-how aus dem Haus herausgebe, vielleicht auch bewusst die Entscheidung gefällt habe. Ich verlagere das ja an Dienstleister, der ja Spezialist und Experte ist. Und dafür muss ich eigentlich ja kein eigenes Personal mehr vielleicht in dem Umfang vorhalten.
Macht es nicht immer einfacher, ja.
Das denke ich mir.
Jetzt nehmen wir mal an, der Axel hat den Vertrag bei euch gezeichnet, hat dieses Onboarding, diese Phase hinter sich gebracht und kann dann tatsächlich ruhiger schlafen, weil das hat er sich ja dann schon mal eingekauft, dass er zumindest das Gefühl hat,
Dass er selbst nichts übersieht.
Dass das nochmal gespiegelt wird, verifiziert wird, dass eben eine Auffälligkeit dann wirklich auffällt und der auch nachgegangen wird. Trotzdem glaube ich, Sock hin oder her, kann es natürlich trotzdem passieren, dass das berühmte Kind in den Brunnen fällt und der größt anzunehmende Unfall, als Beispiel eine Verschlüsselungssoftware, die sich dann breit macht, kann natürlich trotzdem eintreten. Wie verhaltet ihr euch dann? Oder was ist dann, was erlebt der Axel dann nach diesen ruhigen Nächten? Wie sieht dann diese Katastrophenphase aus mit euch?
Ja, du hast es richtig gesagt. Es geht ja dabei, diese Angriffe zu erkennen und natürlich im besten Fall zu verhindern, indem man das erkennt, bevor es ausbricht. Aber wir haben rund zweimal im Jahr bei unseren rund 100 Kunden den Fall, dass es zu einer Verschlüsselung kommen kann, okay, also sie in Anordnung ist, oder es dann dazu gekommen ist, ne? Je nachdem, wie schnell der Kunde dann reagieren kann in dem Fall. Und das hast du ja gerade gefragt, Stefan, was passiert denn dann überhaupt? Also was ist überhaupt der Alltag bei uns? Der Alltag bei uns in der Leitstelle im Security Operations Center ist der, dass wir 24/7 Eigenanalysten in Bornheim in unserem Office sitzen haben, in einem abgeteilten Bereich, wo auch nicht einfach jeder reinkommt, denn dort sind sehr sensible Kundendaten letztlich natürlich verfügbar. Und die schauen sich eben an, was unser CISOC-Sensor denn aus diesen Logdateien aller Systeme so auswertet. Und da gibt es eben eine bestimmte Kritikalität und eine bestimmte Kombination auch von Events, die dazu aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung, unserer Use Cases und Playbooks, die wir da selbst auch gebaut haben, die darauf hindeuten lassen, da geht gerade was vor sich. Und wenn wir dann detektieren, hey, wir sehen, dass jetzt die LB3-Echse plötzlich sich auf allen Rechnern verbreitet und die CPU-Auslastung geht hoch und auf einmal werden alle Daten verschlüsselt. Jetzt mal so als krasses Beispiel natürlich. Ne? Dann ist das Erste bei uns, was passiert, wir lösen unser Active Response aus, so nennen wir das. Das was bedeutet, das? Ja genau, Active Response bedeutet, dass wir automatisiert, sofern der Kunde eben damit einverstanden ist, es gibt auch Umgebungen, wo der Kunde sagt, nee, möchte ich erstmal nicht, aber der beste Fall ist, wir lösen Active Response aus. Und das bedeutet, dass wir Netze isolieren, also Netzsegmente. Wir schalten vielleicht bestimmte Prozesse ab, sodass es gar nicht weitergeht. Und wir versuchen, die Schotten dicht zu machen, also den Schaden einzudämmen. Das ist ganz wichtig. Und das ist vor allem wichtig, weil es da auf jede Sekunde ankommt. Das klingt jetzt wieder sehr krass. Ja, es geht um jede Sekunde. Ja,
Cyberwar.
Genau, nach so einem Krieg. Ja. Aber es ist leider so, denn das ist einfach was ganz Automatisches, was sich sonst überall verbreitet. Ne? Ja. Daher kommt es wirklich auf jede Sekunde an. Und dann ist der Fall eben, hey, wir konnten uns eindämmen im besten Fall, ne, wenn wir sowas für den Kunden machen dürfen. Denn wie gesagt, manche Kunden sagen auch, hey, ruf mich einfach an. Ja, und das ist auch gut, dass er das
sagt. Wenn das Bewusstsein ja da ist.
Genau, wenn das Bewusstsein da ist. Und das liegt eben immer so dran, hey, kann ich überhaupt nachts jemanden erreichen? Kann ich an Feiertagen jemanden erreichen? Also das typische Bereitschaftsthema, was in vielen Unternehmen auch, ja, so, wie soll ich es ausdrücken? Lass es mich so sagen, es gibt in Unternehmen manchmal Bereitschaftsregelungen und manchmal nicht. Mhm. Und manchmal hofft man auch auf den guten Willen, dass schon jeder irgendwann ans Telefon geht. Ne?
Ja, ja, also, mir wäre es wichtig, dass ich dann ja einen Partner hätte, der sich wirklich darum kümmert, damit ich eigentlich weiter schlafen kann. Idealerweise, klar.
Ja, dieses Vor-Ort-Thema ist noch ganz spannend, denn da kommen wir jetzt, also ich habe ja eben über die Protection gesprochen, also dass man sich sicher macht. Dann kommen wir in die Detection, also das Erkennen von Angriffen. Und dann geht es in die Response, also das Bekämpfen von Angriffen. Und das ist etwas, was wir jetzt seit diesem Jahr auch neu machen. Und zwar nennen wir den Service bei uns selbst D4 kurz. Ich fange wieder mit der Abkürzung an. Digital Forensics and Instant Response soll das Ganze heißen. Sodass wir auch ab dem Punkt, wo wir einen Angriff erkennen, nicht erst an ein möglicherweise externes Instant Response Team übergeben müssen, sondern dann einfach weitermachen können. Also gar nicht aufhören und sagen, hier habt ihr die Daten. Natürlich sind wir auch immer in der Vergangenheit involviert gewesen dauerhaft. sondern es soll auch darum gehen, dass wir dann direkt vor Ort beim Kunden den Angriff bekämpfen, bis hin zur Forensik dann oder auch eine Verhandlung mit Angreifern, Lösegeldverhandlungen. Denn auch es gibt Unternehmer, die sagen, hey, ich rechne jetzt mal kurz durch, wenn der Angreifer das und das Geld fordert und ich müsste vielleicht, weil mein Backup nicht funktioniert, das und das für meinen Neuaufbau ausgeben. Ja, ich denke mal kurz drüber nach, ob ich das nicht vielleicht machen sollte. Ne? Mhm. Und das ist ja das Gewitzte. Und deswegen gibt es ja die Angriffe. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Ransomware-Angriffe gibt es ja nicht ausschließlich, um Chaos zu stiften, sondern weil das ein Riesengeschäftsmodell ist, weil damit das Geld verdient wird. Diese Lösegelder werden leider bezahlt. Ne?
Jetzt sprichst du aber die ganze Zeit immer von Verschlüsselung und Ransomware-Angriffe. Das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch auch ganz andere Bedrohungen und Angriffsszenarien. Sowas könnt ihr nicht.
Also im Prinzip, es geht um Anomalieerkennung. Okay. Also alles das, was nicht zum normalen Geschäft dazugehört, das erkennen wir.
Ich glaube, das mit der Ransomware ist einfach sehr prominent. Ja,
Beispiel. Genau, sehr prominent, weil das eben ein Beispiel ist, was wir durch die Medien kennen. Und ich glaube, das hat ein bisschen auch mehr Bewusstsein geschaffen. Mhm. Denn dieses typische, ich habe irgendwie einen Trojaner oder einen Wurm oder ach Mist, jetzt muss ich den Rechner halt neu aufsetzen. Das hat nicht so für die Awareness gesorgt, dass man sich eben schützen muss. Die Ransomware-Attacken sind trotzdem schlecht, auch wenn sie für die Awareness natürlich gesorgt haben, aber korrekt, die sind sehr prominent, ja. Also es spielt keine Rolle. Mhm. Es gibt nie den 100%igen Schutz oder die 100%ige Sicherheit, dass man alles in Sekunde 1 erkennt. Aber die Kombination aus vielen Playbooks und Use Cases, also wie ein Verhalten aggregiert eben dann eintrifft, also das Erkennen des Verhaltens. Das sorgt dafür, dass wir das eben erkennen.
Jetzt haben wir den Axel eben so als designierten Interessenten für CSOC einfach mal aufgehoben und ich weiß, das ist auch ein kühler Rechner, weil du eben auch gesagt hast, am Ende ist es nur eine Frage der Zeit, dass der Einschlag kommt, der kommt auf jeden Fall, die Frage ist, erkennt man ihn? Jetzt kann der kühle Rechner Axel ja vielleicht auch sagen, naja, wenn der eh kommt, dann brauche ich auch das Monitoring nicht, aber diese Defi-Geschichte wäre natürlich interessant. Mhm. Dann würde ich direkt nur Variante 2 nehmen.
Ja, genau. Also wir sagen ganz klar, dass das für uns, zumindest das ist der Stand heute, noch keinen Sinn ergibt. Mhm. Und damit will ich sagen, wir möchten da sein, wenn wir dabei waren, einen Angriff zu erkennen und dann nicht einfach sagen, jetzt wünschen wir dir viel Glück, sozusagen. Mhm. Deswegen möchten wir weitermachen. Deswegen machen wir jetzt weiter und bekämpfen den Angriff und helfen bei der Wiederherstellung, bei der Forensik und Co.
Und ihr braucht vorher die Infos.
Ganz auch. Genau. Ja. Was wir nicht machen möchten, ist genau diese gleichen Nachteile, die ich ja gerade quasi genannt habe, zu schaffen, indem wir sagen, wir kommen nur, wenn jemand anders was erkannt hat. Mhm. Da entsteht viel zu viel Verlust und Zeit, die verloren geht. Mhm. Schnittstellenverluste zwischen einer Firma und der anderen, wenn sie dann Dinge übergeben müssen. Es gibt mit Sicherheit auch großartige Dienstleister, die irgendwo sagen, hey, hier ist das rote Telefon, ja, zahl mir 500 Euro die Stunde, ich helfe dir jederzeit, aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht diese Not dann ausnutzen, ne? Und da, wie es leider häufig gemacht wird, aber ich will natürlich nicht jeden da jetzt in diesen Topf werfen. Kein
Sorgentelefon à la Domian wollen wir.
Das kann manchmal auch helfen, ja, genau. Ja.
Aber ich versteh das. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt habe ich mit euch einen Vertrag geschlossen und ihr habt jetzt auch tiefe Einblicke in meine Infrastruktur. Manchmal macht man ja den Bock zum Gärtner. Hole ich mir jetzt mit euch nicht ein weiteres Sicherheitsrisiko rein?
Was ist denn, wenn das hieß auch in Bornheim?
Also Angriff. Der klassische Supply Chain Angriff sozusagen. Klar. Ja, genau. Wir haben einen riesen Vorteil und zwar ist, also so wie wir unseren Service aufbauen, empfangen wir die Daten der Kunden gar nicht. Okay. Also normalerweise kennt man das so, ich muss irgendwelche Logvolumen bezahlen, weil ich meine Daten in die Cloud transferiere oder nach Amerika oder sonst wohin. Bei uns steht dieser Sensor beim Kunden vor Ort, sei es physisch, sei es als VM, sei es auch in seiner Public Cloud, die er selber hat, oder Private Cloud. Und dieser Sensor, also dieser Log-Collector, der steht nicht bei uns. Und das sorgt einfach dafür, wenn der Kunde morgen sagt, ich habe auch keinen Bock mehr auf das, warum auch immer, dann ist das bei ihm und er kann die Hoheit darüber erstmal. Ne? Und das sorgt eben dafür, wir haben nur eine Verbindung auf diesen Sensor und können nur darauf zugreifen. Aber es ist nicht so, alles fließt zu uns und dann ist morgen vielleicht bei uns was, was wir natürlich auch ausschließen durch ein mehrstufiges Sicherheitssystem. Aber was soll ich sagen? Man muss natürlich darüber reden und das minimieren wir dazu.
Auf dem Sensor ist bei euch eine klassische Microsoft-Infrastruktur oder was kann man sich
da vorstellen? Ja, da muss ich schmunzeln, genau. wir haben eben auch schon drüber gesprochen. Seit ich jetzt auch im CSOC arbeite, habe ich mich, wie soll ich sagen, sehr darauf gefreut, jetzt zukünftig mit Linux zu arbeiten, genau, und ausschließlich mit Open-Source-Tools. Und das ist auch unsere Philosophie. Wir sind unabhängig von hohen Lizenzgebühren und irgendwelchen Entscheidungen, die Unternehmen treffen aus der Cybersecurity, sondern wir sind Open-Source-Abnehmer und gleichzeitig auch Anbieter und Hersteller, weil man da super drauf selbst entwickeln kann. Durch unsere eigene Entwicklungsabteilung, die wir auch bei uns in Bornheim haben. Alles in Bornheim. Und damit will ich sagen, wir kennen den Source Code, wir wissen, was unsere Tools machen und der Name dieses Open Source Tools, das ist auch tatsächlich ein gut bekanntes Tool, ist Wazuh, also W-A-Z-U-H geschrieben, ist auch, manche interessiert das, im Gartner Bericht aufgeführt als sehr, sehr aufstrebendes und jetzt wirklich gutes Tool, aber durch das Fehlen von Geldern, die da fließen, ist das Tool natürlich nicht im Gartner.
Aber wenn ich nochmal auf dieses Angriffsszenario zu sprechen komme, also wenn es jetzt wirklich jemand auf euch abgesehen hätte, weil er dann,
als Anbieter,
von den 100 Kunden gesprochen, ne, da kann er natürlich einiges erreichen, kann der sich denn nicht auf dieses Wazuh dann einschießen und dort was tun, was letzten Endes, was er auch auf eine Microsoft-Infrastruktur abzielen könnte, oder wie würde man das bewerten?
Also bewerten kann man das so, dass dadurch, dass man weiß, wie alles funktioniert, man selber irgendwelche Lücken erkennen kann und die natürlich schließt. Aber auch natürlich wie bei jedem anderen Tool ist es so und jeder anderen Art und Weise, wie man überwacht. Es gibt immer wieder neue Updates, immer wieder Dinge, wie man jetzt so eine Philosophie ändert und so eine Überwachung besser macht oder auch so ein Tool besser macht. Und natürlich haben wir dort alle gängigen Maßnahmen getroffen, dass nur, und dadurch steht das ja auch in der DMZ, ne? Also eigentlich ja nicht, ich meine eigentlich, ne, weil, ja, welches Wörtchen soll man sonst verwenden, aber die DMZ ist ja dafür da, dass sie abgeschottet ist. Genau so ist das ja auch konzipiert, dass nur eben über den und den Port und nur eingehend, nicht ausgehend und so weiter und so fort Daten fließen. Und
ihr beschäftigt euch ja fortwährend mit den Angriffsszenarien, die auch auf diese Infrastruktur abzielen können und verbessert die dadurch auch laufend.
Genau.
Ich mache von außen.
Ja. Dafür haben wir unser Team, jetzt fast 40 Mitarbeiter mittlerweile, bestehend aus Technik, Analysten, Entwicklern und auch keinem, ich sage es einfach mal, Wasserkopf. Also wir haben bei uns nur die Fachexperten, nur die Operations, die sich ausschließlich die ganze Zeit damit beschäftigen, das sicherer zu machen und eben dadurch auch die Unternehmen sicherer.
Ich fühle mich eigentlich schon ziemlich gut abgeholt. jetzt liegen mir eigentlich nur noch so zwei Punkte,
zwei Fragen.
Ja, also,
ja, habe ich dabei.
Wenn ich jetzt daran denke, ich bin ein kritisches Unternehmen, dann habe ich ja halt auch diese regulatorische Anforderung, Systeme zur Angriffserkennung zu betreiben. Deckt ihr das dann vollumfänglich ab, wenn ich jetzt sage, ich nehme euch als Dienstleister, oder muss ich mir dann noch 5 andere Tools kaufen?
Ja. Guter Punkt. Also wir erfüllen mit unserem System zur Angriffserkennung eben die Orientierungshilfe, die das BSI da gibt. Super. Genau, dann, wenn wir jetzt generell über so ein 8A-Audit sprechen, dann erfüllen wir da den Umsetzungsgrad 3 alleine, dass wir das Unternehmen überwachen. Grad 4 würde ja dann vergeben werden oder könnte man bestehen, wenn auch ein ICMS eben implementiert ist und dort an der Stelle auch die Prozesse gelebt werden. Aber ich glaube, so ein Umsetzungsgrad 3 ist schon mal was ganz Gutes.
Ja.
Und ja, genau, also um da auf deine Frage einzugehen, Das wäre damit erfüllt.
Das hört sich gut an. Und dann, ja, eine Frage habe ich noch. ich glaube ja immer gerne das oder nur das, was ich dann auch irgendwie sehen kann. Jetzt sind wir ja nicht allzu weit von Bornheim weg hier.
Das stimmt. Verkehrsmäßig schon.
Kann man da mal vorbeikommen? Ja, gerne. Gibt es sowas?
Ja, genau. Das ist auch wirklich eine gute. Ich finde das cool, dass ihr jetzt gute Fragen stellt. Ja. Denn tatsächlich ist das Problem häufig, dass wir verglichen werden, also wir als Anbieter einfach von so einem System zur Angsterkennung, so einem SOC, verglichen werden mit vielen anderen, die eben, wie die Zeit ja heute teilweise ist, eben die Analyse aus dem Homeoffice machen oder nur durch Bereitschaft oder auch in anderen Ländern einfach, durch verschiedene Lohnmodelle oder was es auch immer für andere Gründe gibt, das in andere Länder auszulagern. Und in unserer DNA ist, und das vorhin hatte ich das ja auch schon mal erwähnt, alles findet sich in Bornheim. Und jeder kann zu uns kommen und sich das angucken. Der kann in unsere Leitstelle kommen, wo man da natürlich die klassische Monitorwand hat, wo man alle Angriffe sieht, die es gerade so gibt auf der Welt. Der kann sehen, wie unsere Technik arbeitet bei uns, wie unser Entwicklerteam versucht, eben die Software immer besser zu machen. Und wir haben eigentlich tatsächlich erst später bemerkt, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Für uns war das so ganz normal. Ja klar, wieso? Wie, wir haben Sie wirklich eine Leitstelle? Die Frage verstehe ich nicht. Nee. Ich meine, ja, haben Sie wirklich eine Leitstelle? Ja, ja, kommen Sie vorbei, natürlich gerne. Ja, aber Sie haben ja wirklich eine Leitstelle.
Ja, genau. Das
sind ja Menschen. Das sind ja Menschen, ja genau.
Das finde ich gut.
Ja, das finden wir aber auch wichtig, weil wir diesen Austausch intern, also wir haben ja auch das Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel, wenn so ein Active-Response-Prozess ausgelöst wird, also das Isolieren von Netzen möglicherweise beim Kunden, dann sagt nicht einfach, jo, ich drücke jetzt auf OK, sondern da muss noch ein zweiter mit draufschauen. Also da muss sowieso immer so ein Austausch stattfinden. Und ja, all diese Dinge sind für uns normal gewesen und wir haben dann später gemerkt, hey, die sind leider gar nicht mehr so verbreitet. Aber gut, das wirst du haben. Da sind wir auch selber sehr froh drüber.
Finde ich beruhigend.
Gut, eine Frage will ich da noch anschließen, was du eben auch kurz angerissen hast. International aufgestellt. Bornheim klingt gut, klingt beschaulich aufgestellt. so wie du es beschreibst, könnte das ja auch international interessant sein. Ne? Das, ich glaube, jetzt adressiert sehr stark Kunden in Deutschland, vielleicht gerade die, die eben auch regulativ entsprechend verortet sind. Wie sieht es denn international aus? Ist das für CISOC auch ein Markt oder ist das uninteressant?
Ja, das ist insbesondere interessant, weil wir jetzt dabei sind, ja, internationale Tenants aufzubauen, also nennen wir das. Das heißt, wir gründen jetzt zusammen auch mit der TÜV Austria verschiedene Legal Entities im europäischen Ausland jetzt erstmal. Griechenland hat schon stattgefunden, Tschechien ist jetzt im Aufbau, Rumänien, also rundherum. Der Faktor, den wir ja eben als erfolgreich sehen, ist, dass wir lokal sind. Und ich kann dieses Argument nicht bringen, wenn ich jetzt nach Österreich fahre und ja, aber wir sind ja in Deutschland, dann sagen die, das stimmt für euch, aber wir sind in Österreich. Ja. Es wäre eigentlich
cool, wenn Markt ist genau, ja dann immer wichtig.
Ne? Richtig, das hat auch jetzt vielleicht nicht insbesondere Deutschland und Österreich, aber in anderen Ländern was mit Kultur zu tun. Ne? Die Welt funktioniert nicht überall so wie hier in Deutschland, genau, das muss man einfach so sagen. Und daher sind wir da sehr stolz drauf, dass wir diese Tenants jetzt im Ausland auch verteilt haben und dort eigene Leitstellen jetzt aufgebaut werden und existieren. Ja, und dadurch eben auch lokal das Ganze überwacht werden kann. Das ist wirklich cool.
Also ich kann sagen, mich hast du überzeugt.
Klingt wirklich gut. Und weil wir den Axel überzeugt haben, würde ich sagen, Axel kann jetzt kaufen. Du kannst jetzt unterschreiben an der Stelle. Du warnst ja immer davor, nicht bei Verkäufern
kaufen. Warum kein Verkäufer?
Können wir den Deal jetzt abschließen?
Nee, fühle ich mich gut aufgehoben und ich glaube, das ist eine gute Sache. Wenn ich jetzt gerade den Hut wechsle, kann ich ja auch sagen, ich habe ja durchaus auch selbst viele Kunden, die dann auch CISOC-Kunden sind und ja,
alle werden nicht da, wenn sind nicht gut
Zeugen. Axel hat gekauft. Nein, aber Spaß beiseite. Ja. Wir wollen einfach transparent sein auf unserer Website, CISOC.de. Da haben wir unsere Preise veröffentlicht. Mhm. Da ist nichts irgendwie hinter verschlossener Tür oder nichts muss man, keine Katze im Sack kaufen, wie man es schon sagt. Also wir wollen einfach persönlich, eine persönliche Ebene, einen persönlichen Draht haben, denn wir sind ja irgendwo dann auch verantwortlich und deswegen brauchen wir den auch. Mhm. Ja, also das ist uns wichtig. Wir sind ganz normale Peoples aus Bornheim und ich fahre halt aus Dortmund gern dahin.
Ja, cool. Hör mal, danke dir vielmals für den Austausch.
Das sehr interessant.
Das war total erfrischend und interessant.
Das fand ich auch.
Und ja, wir freuen uns wie jedes Mal auf Feedback über die Plattform von unserer Zuhörerschaft. Und ja, nochmal danke.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Und ja, dann würde ich es an die Hörer sagen, bis bald. Macht's gut.
Bis bald. Tschüss.